Wir beginnen heute uns mit den Bardo-Lehren zu beschäftigen, das heißt mit der tibetisch-buddhistischen Vorstellung von dem Sterbeprozess, wie das während des Wiedergeburtsprozesses vonstatten geht und wie dann die Wiedergeburt stattfindet. Dieses Thema ist sehr speziell, für mich insofern eine extreme Herausforderung, weil es für mich ein Teil der buddhistischen Lehre oder des tibetisch-buddhistischen Lehrgebäudes ist, der mir eher fremd ist, wo ich viele Konzepte heraushöre, wo ich mich frage, was ist dran? Das ist mein persönlicher Anteil bei der ganzen Geschichte. Der andere Anteil, der dabei ist, ist, dass die Lehrer, die darüber reden, meinen es wirklich ernst. Das heißt, die glauben daran. Für die ist das Teil ihrer eigenen Tradition und wahrscheinlich auch Teil ihrer eigenen Weltsicht. Bei den Teachings, bei denen ich dabei war, hatte ich den Eindruck, dass die, die über diese Bardo-Teachings reden, davon überzeugt waren, dass das die Beschreibung von Realität ist. Insofern muss ich selbst vorsichtig sein, dass ich nicht zu witzig werde, mich über Dinge lustig zu machen, die ich vielleicht gar nicht verstehe oder die anderen Leuten wichtig sind. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich versucht, für mich den Teil herauszuhören, der für mich eine Relevanz hat. Der erste Aspekt, das wäre so für mich die große Klammer, die sich für mich durch diese ganzen Bardo-Teachings durchzieht, ist die Veränderung. Es gibt aus dem Pali-Kanon eine meiner Lieblingstextstellen. Sie ist deswegen eine meiner Lieblingstextstellen, weil sie sehr weitreichend ist. Sie zeigt, dass bestimmte Ideen im Pali-Kanon schon vorhanden sind und in weiteren Entwicklungen, also zum Beispiel im tibetischen Buddhismus, wieder auftauchen und dort vertieft wurden. Das zeigt, dass es da eine bestimmte Kontinuität gibt und das ist mir wichtig, diese Kontinuität aufzuzeigen und die gemeinsame Grundhaltung hinter bestimmten Konzepten aufzuzeigen. Eine Grundhaltung, die allen buddhistischen Richtungen gemeinsam ist, ist, dass eine der wesentlichen Einsichten des Buddhismus die Einsicht in Vergänglichkeit ist oder in Veränderung. Dass also alles, was wir erleben, sich permanent verändert und zwar in innen, also in uns. Unser Körper verändert sich, unsere Gedanken verändern sich, unsere Gefühle verändern sich und auch außerhalb von uns. Auch die Welt um uns herum verändert sich. Und die dritte Ebene der Veränderung ist, dass sich unsere Interpretation von Realität auch verändert. Mit unserer eigenen Entwicklung ändert sich unsere Sichtweise von Realität. Auch hier haben wir ein Konzept, dass das, was wir draußen als so solide, als so fest wahrnehmen, sich durch unsere veränderte Sichtweise auch verändert. Das heißt, durch unsere Zuschreibungsprozesse. Und ich würde fast sagen, es gibt noch die vierte Ebene, anknüpfend an Immanuel Kant, dass das, was wir draußen sehen, eine Konstruktion unseres Gehirns ist. Immanuel Kant hat zwei Kategorien festgelegt, die auf jeden Fall konstruktiv sind. Das ist einmal die Kategorie der Zeit. Das heißt, dass wir auf Realität unser Zeitraster, unser Zeiterleben legen. Die zweite Kategorie, die Immanuel Kant draufgelegt hat, ist die Kategorie des Raumes. Das heißt, dass wir räumlich Dinge wahrnehmen und das ist eine Konstruktion unseres Gehirns und nicht der äußeren Welt. Immanuel Kant ist 18. Jahrhundert. Das ist eine Tradition, die Teil der westlichen Philosophiegeschichte ist und die dann in den 70er, 80er Jahren wieder in der Philosophie aufgetaucht ist. Und das ist der radikale Konstruktivismus mit einem der Hauptvertreter, mit Paul Watzlawick. Mein Lieblingszitat, also diese große Klammer, habe ich schon öfter vorgelesen, aber ich finde, das kann man nicht oft genug hören. Die körperlichen Formen gleichen der Gischt auf dem Meer, die Gefühle dem Blasen auf dem Wasser. Die Wahrnehmung einer Fata Morgana, die gestaltenden Faktoren sind wie kernlose Bananenbäume. Und das Bewusstsein gleicht der Vorführung eines Magiers. Das heißt, alles, was wir bewusst wahrnehmen, ist die Vorführung eines Magiers. Und da sind wir dann wieder bei Kant bzw. bei dem radikalen Konstruktivismus, der nichts anderes sagt, als dass alles, was wir wahrnehmen, ist Konstruktion unseres eigenen Geistes. Das ist die große Klammer für die Bardo-Teachings. Das ist jetzt gut. Das ist Seite 87 und der Text kommt aus dem Samyutta Nikaya 22.95. Samyutta Nikaya ist eine der fünf großen Textsammlungen innerhalb des Pali-Kanons. Nun zu den Bardo-Teachings. Es gibt hier im Westen schon so eine Art Rezeptionsgeschichte. Diese Rezeptionsgeschichte hat mit einem Buch oder mit einer Übersetzung angefangen von einem Orientalisten. Even Wenz heißt der. Der hat 1935, war die deutsche Übersetzung. Also die englische steht jetzt leider hier nicht drin, aber ich nehme mal auch an, in den 30er Jahren hat der in Indien zwei Texte gefunden. Diese Texte hat er übersetzen lassen von einem indischen Gelehrten und hat es dann herausgegeben als das tibetanische Totenbuch. Das ist der Klassiker. Und das Interessante an diesem Buch ist, das ist die Übersetzung des Ritualtextes, der also in Tibet oder im tibetischen Kulturkreis benutzt wird, um sterbende Menschen zu begleiten. Wir finden in diesem Ritualtext die gesamten Bardo-Teachings. In der deutschen Ausgabe gab es ein Vorwort von C.G. Jung. C.G. Jung war ein Schüler von Sigmund Freud, ein Psychoanalytiker, der sich, ich glaube, 1910 mit Sigmund Freud zerstritten hat und seine eigene psychoanalytische Richtung aufgemacht hat, die nannte er analytische Psychologie. Er hat sich sehr stark mit unterschiedlichen Kulturen beschäftigt, als auch mit der westlichen Alchemie und hat versucht, allgemein menschliche innere Prozesse aus diesen verschiedenen Kulturen herauszuarbeiten. Der tibetische Name dieses Buches heißt nicht tibetisches Totenbuch. Der Titel ist nur so entstanden als Bezug zum ägyptischen Totenbuch. Das heißt, so um die Jahrhundertwende, also vom 18. zum 19. Jahrhundert, gab es so sehr, sehr viel Interesse für so archäologische Texte und da hat man sich sehr viel mit Ägyptologie beschäftigt und hat also diese Totenlehre im alten Ägypten entdeckt durch die Hieroglyphen. Das wurde sehr stark rezipiert und der Even Wenz hat geglaubt, dass es auch hier so eine Überreligion gibt, so eine wesentliche Religion. Das ist ein Denkkonzept, was auch Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist innerhalb der Theosophie, die davon ausgegangen sind, es gibt so eine Menschheitsreligion. Es gibt so in jeder Religion einen Kern, wo sich alle Religionen wieder treffen. Und diese Idee hat der Even Wenz, der also zur Theosophie gehörte, mit übernommen und hat dann in dem tibetischen Texten Parallelen zum ägyptischen Totenbuch gefunden und hat deswegen diesen Text im englischen Original The Tibetan Book of Dying wahrscheinlich genannt. Und die deutsche ist dann also das tibetanische Totenbuch. Der Originaltitel lautet aber Bardo Tudol. Wo steht denn das jetzt? Irgendwie so. Aber die Übersetzung heißt die große Befreiung durch Hören im Zwischenzustand. Zwischenzustand ist der deutsche Begriff für Bardo. Bardo ist der tibetische Begriff für den Zeitraum zwischen zwei Ereignissen. In der Regel, im Allgemeinverständnis, wird dieser Begriff Bardo immer auf diese Nachtoderlebnisse angewandt. Ja, also Zwischentoderlebnisse und so. Aber in Wirklichkeit gibt es also auch einen Bardo des Lebens. Das heißt, es gibt jetzt unterschiedliche Einteilungen von diesen Zwischenzuständen. Im tibetischen Totenbuch oder in dem Text hier gibt es eine Einteilung von 6 verschiedenen Bardo-Zuständen, also Zwischenzuständen. Das eine ist der Bardo der Meditation. Der zweite ist der Bardo der Träume, der dritte ist der Bardo des Lebens, der vierte ist der Bardo des Sterbens, der fünfte ist der Bardo des Seins an sich oder Dhammadatta und der sechste ist der Bardo der Wiedergeburt. Wir beschäftigen uns mit den 3 Bardo-Zuständen, die das Sterben betreffen, also den Bardo des Sterbens, den Bardo des Seins an sich oder Dhammadatta und den Bardo der Wiedergeburt. Das ist unser Thema. Aber noch einen Schritt nochmal zurück zu der Rezeptionsgeschichte des Totenbuches. Also wie gesagt, in den 30er Jahren, 40er Jahren war das ein ziemliches, also ist sehr oft aufgelegt worden und dann war es ein bisschen ruhig. Und in den 60er Jahren hat dieses Buch wieder eine Renaissance erlebt. Also eigentlich Ende der 60er Jahre, 70er Jahre, und zwar innerhalb der Hippie-Kultur. Und da ging es um LSD, um die Erfahrung von LSD. Und Timothy Leary, hieß der Timothy Leary? Mhm. Glaube schon, gell? Also so einer dieser LSD-Freaks, ja. Der hat dieses tibetische Totenbuch entdeckt und hat den Text dazu benutzt, um LSD-Erfahrungen zu beschreiben. Das heißt, das war so eine Art Fahrplan durch die LSD-Erfahrungen. Also diese irren Lichter, die man während eines LSD-Rausches sieht, ja, und die ganze Veränderung und dass sich alles auflöst und so, das hat er in diesem Text wiedergefunden. Und dadurch ist der Text in den 60er Jahren wieder sehr stark, also hat wieder voll, total den Push erlebt. Dann mit dem Verbot von LSD ist das wieder so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Außerdem hat man mitbekommen, als dann als dann sozusagen echte tibetische Lehrer in den Westen kamen, die haben das ein bisschen korrigiert, weil die hatten wenig Zugang zu LSD. Das war nicht so ihre Welt, zumindest offiziell so. Und ja, und LSD ist dann auch verboten worden, etc. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich auch. Aber der zweite Schub, der dann, oder der dritte, müsste man sagen, war dann die Publikation von Dzogchen Rinpoche, also das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben. Und das ist irgendwann Anfang 90 rausgekommen. Jetzt muss ich mal schauen, ob das hier drin steht. Steht natürlich nicht drin. Also ich glaube 93, 95, sowas in der Größenordnung. 92 ist das Vorwort, also dann muss es 93 rausgekommen sein. Und die neue Rezeption dieses Ritualtextes besteht darin, dass der Dzogchen den Schritt gemacht hat, also in der Religionswissenschaft spricht man von dem Begriff der Universalität. Das heißt, er hat die Konzepte, die hier in diesem Buch drin sind, versucht, an die westliche Geisteswelt anzubinden und hat eigentlich aus einem Ritualtext, der für das Sterben gedacht ist oder für den Sterbeprozess, hat er ein Buch draus gemacht, was sowohl für das Sterben eine Relevanz hat, als auch für das Leben. Und das war wahrscheinlich dieser durchschlagende Erfolg von diesem Buch, außer dass es spannend geschrieben ist und ganz viele verschiedene Ebenen hat. Aber das ist das, was dann die Auswirkung auf die Hospizbewegung ausgemacht hat. Und zwar auf die Hospizbewegung hat nicht dieser Ritualtext sich ausgewirkt, sondern die Interpretation des Ritualtextes in westlichen Begriffen, sodass man die Übungen, die im Dunstkreis dieses Ritualtextes stattfinden, dass die durch Christy Longacre als auch durch Dzogchen Rinpoche so aufbereitet wurden, dass sie jeder Mensch unabhängig seiner Religion ausführen kann. Das war die neue Qualität, die Dzogchen Rinpoche in die Diskussion eingebracht hat. Das heißt, das ist keine Übersetzung des Ritualtextes, sondern das ist eine verarbeitete Variante. Das heißt, selbst die Bereiche, die hier in dem Ritualtext sehr, sehr tibetisch-buddhistisch beschrieben werden, tauchen in dieser Weise nicht mehr hier in dem Text auf. Das ist das Interessante. So, die Heike geht schon, ich muss mich ein bisschen beeilen. So, das zur Rezeption. Und trotzdem gibt es jetzt Veröffentlichungen, die sich auf diesen Original-Ritualtext beziehen. Und die deutsche Übersetzung, es gibt also eine deutsche Übersetzung, Bardo Tödol heißt der Originaltitel, hier habe ich es. Die ist aus den 70er Jahren, also 1977, und die ist von einer Wiener Tibetologin übersetzt worden, von der Eva Dagyai, die mit einem tibetischen Lama wohl verheiratet war. Und die hat die einzig deutsche Übersetzung dieses Ritualtextes vorgelegt. So, das ist die Grundlage, auf die ich mich beziehe. Und dann gibt es halt unterschiedliche Teachings dazu, Einer der Hauptplayer im Moment ist Chökin Ima Rinpoche. Von dem gibt es auch ein Zentrum in Oberösterreich, glaube ich, oder Niederösterreich. Dann einer meiner Lehrer war Tenka Rinpoche. Ah, das sah so aus. Der ist jetzt auch schon gestorben, also war auch schon über 80. Der hat also drüber gelehrt und also es gibt unterschiedliche Lehrer, die also über diese Lehren traditionell oder angewandt unterrichten. Wir beginnen jetzt bei der Beschreibung des Sterbeprozesses. Das heißt, das ist das erste Bardo, und zwar das Bardo des Sterbens. Wie beginnt es? Es beginnt mit der Aufzählung der Todesursachen. Und es gibt zwei Todesursachen im tibetischen Verständnis. Es gibt einmal die Todesursache, dass die Zeitspanne, die jeder Mensch hat, dass die einfach abgelaufen ist. Ja? Und dass man dann nach abgelaufener Zeitspanne ganz normal stirbt. So, das ist jetzt noch nicht so der große Überrenner. Der zweite, die Definition, wie Leute sterben können, ist durch einen plötzlichen, unvorhergesehenen Zustand oder Tod. Also ein klassisches Beispiel wäre Tod durch Unfall, Tod durch Herzversagen, wo man also frühzeitig, obwohl die Lebensspanne noch nicht abgelaufen ist, stirbt. So, das haben wir jetzt sozusagen auf diesen zwei ersten Bildern. Ja, das ist vorzeitiger Tod, Unfall. Okay? Das ist Alter, also wenn die Lebensspanne sozusagen abgelaufen ist. Logisch, oder? Okay. Ihr könnt ruhig ein bisschen näher rücken, wenn es zu weit ist. Weiß ich nicht. Ich konnte es nicht größer zeichnen, weil das Papier hat es so ein bisschen begrenzt. Nee. Wir müssen das so machen, schon. So, da ist ein Schreibfehler drin. Also hier ist jetzt, er liegt jetzt im Sterben, im Sterbensprozess sozusagen, ja, tödliche Krankheit zum Beispiel, da müsste ein D drin sein als ein T. Und es gibt jetzt zwei Unterscheidungen. Und da wird es schon tibetisch, aber wir schauen uns das an. Und zwar, es gibt zwei Grundprozesse oder zwei große Abschnitte in diesem Sterbeprozess. Das heißt einmal die äußere Auflösung. Und das bedeutet, dass die Sinne sich auflösen und die Elemente. Also die Sinneswahrnehmung werden weniger und die Elemente lösen sich auf. Und dann gibt es, und das ist speziell tibetisch, also soweit würde wahrscheinlich die westliche Medizin d'accord sein. Was jetzt hier noch dazu kommt aus tibetischer Sicht, ist die innere Auflösung. Und zwar der groben und der subtilen Gedanken und Emotionen. Und das ist für unseren Zugang spannend. Wie sieht das jetzt aus? So, Auflösung der äußeren, also der Sinnesorgane oder der Sinne ist das. Und einige haben ja schon Sterbende begleitet, oder eine? Das heißt, der Prozess wird dadurch beschrieben, dass die Sinne und die Sinneswahrnehmung immer schwächer wird. Also man hört immer weniger. Das Sehen wird immer weniger, der Geschmackssinn nimmt ab. Und so wird dieser Prozess also im tibetischen Buch vom Sterben beschrieben. Ja, das wird immer weniger, immer weniger im Sterbeprozess. Und dann lösen sich sozusagen die Elemente auf. Und dazu muss ich dann meinen Spickzettel schauen. Ich hoffe, das steht da drauf. Das heißt, jedem Element sind bestimmte Eigenschaften zugeordnet. Also zum Beispiel, wenn sich das Erdelement auflöst, wird das so interpretiert, dass die Energie im Körper schwindet. Das heißt, die Person fühlt sich einfach schwach. Teilweise wird beschrieben, dass die Person sich so fühlt, dass ein irres, schweres Gewicht auf ihr lastet. Dann löst sich als nächster Schritt das Wasserelement auf. Und das wird so beschrieben, dass wir die Kontrolle über unsere Körperflüssigkeiten verlieren. Also Hahn geht ab, Flüssigkeiten kommen aus der Nase, wie auch immer. Lippen und Mund werden trocken. Dann, wenn sich das sozusagen aufgelöst hat, dann löst sich das Feuerelement auf. Und das Feuerelement, die Auflösung des Feuerelementes wird so beschrieben, dass der Mund und die Nase total trocken werden und dass die Körperwärme abnimmt. Also die Person fühlt sich kalt oder friert. Und dass die Verdauung langsam anfängt zu versagen. Und wenn sich das Luftelement auflöst, dann kommen die Probleme mit der Atmung. Das heißt also, es fällt dann immer schwerer zu atmen und irgendwann hört dann die Atmung ganz auf. Ich würde fast sagen, das ist jetzt noch nicht so speziell tibetisch. Das ist wahrscheinlich eine Beschreibung von dem Prozess, wie das auch, wie wir das ja auch im Westen machen würden. Das heißt, aus westlicher Sicht, also aus westlicher medizinischer Sicht würde man jetzt sagen, wenn die Atmung aufhört, dann ist der Patient tot. So. Aber aus tibetischer Sicht geht es jetzt noch weiter. Ah ja, okay, es geht noch weiter. Jetzt lösen sich nämlich, jetzt kommt diese innere Auflösung, die ich vorhin beschrieben habe, und zwar die innere Auflösung heißt, dass sich die inneren groben Gefühle und feinen Gefühle auflösen und Gedanken auflösen. Und im Buddhismus gibt es da so eine Dreier-Set, ja? Das heißt einmal alle Gedanken und Emotionen, die aversiv sind, also Wut. Dann löst sich die Gier, alle gierigen Gedanken langsam auf im Geist und alle möglichen verwirrten Zustände lösen sich auf. Das heißt, unser Geist, also alle unangenehmen, störenden Emotionen fallen von uns ab. Also der Geist wird ganz nackt. Das ist die Idee. Und was dann passiert? Wenn unser Geist vollkommen befreit ist von diesen drei grundsätzlichen Störgefühlen oder unheilsamen Wurzeln, dann manifestiert sich also entweder das klare Licht oder die Grundlichtheit. Also das, was Dzogchen Rinpoche als die Natur des Geistes genannt hat. Also das ist das, wo man sozusagen, also wo das Bild, das ist eine Vase und die Luft in der Vase ist die gleiche Luft wie außerhalb der Vase. Nur dadurch, dass es die Vase gibt, also das Porzellan drumherum, haben wir immer das Gefühl, wir sind getrennt vom Rest der Luft. Und in diesem Augenblick, wo also hier alle unseren Trennungsgedanken und Trennungsemotionen wegfallen, bleibt nur noch die Luft innen übrig und die Luft außen. Das heißt, das ist die große Vereinigung. Manchmal wird es auch beschrieben als die Vereinigung von der Mutterlichtheit mit der Lichtheit des Sohnes. Also, und dieser Moment ist der Moment der Befreiung. Genau, das ist Rigpa. Ja. Also nicht getrennt. Das Problem dabei ist jetzt, dass dieser Prozess, dieses Aufflackern von dieser Grundlichtheit oder Mutterlichtheit oder wie man es nennt, nur abhängig ist, oder die Dauer dieses Aufscheinens ist abhängig von unserer spirituellen Praxis. Das heißt, für Leute, die nicht spirituell praktizieren, ist es sozusagen nur ein Fingerschnipp, die werden das wahrscheinlich gar nicht mitkriegen. in diesem Prozess der Auflösung. Für Leute, die geübt haben, in der Natur des Geistes zu ruhen, die diesen Prozess kennen, die können diese Lichtheit sozusagen länger in dieser Lichtheit verweilen. Von der Dauer her wird gesagt, es dauert, kann dann so lange dauern, also wie eine Mahlzeit zum Beispiel, also 20 Minuten, Pi mal Daumen. Das ist so für normal Praktizierende, mittelgute Praktizierende, würde man sagen. Ja? Also ihr kennt euch ja noch, könnt euch noch an die Ochsenbilder erinnern, diesen Prozess. Und dann gibt es Leute, also sehr hochentwickelte Lamas, die können bewusst in diesem Zustand tagelang verweilen. Und das ist jetzt ein Phänomen, was in Tibet immer wieder beschrieben wird, wo also die in vollem Lotus sitzen und der Körper verwest nicht, sondern der Körper ist immer noch warm, durchblutet oder keine Ahnung wie, aber auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Und das wird so interpretiert, dass dieser Lama eins ist und dieses Einssein halten kann aufgrund seiner spirituellen Entwicklung. Das ist die Idee. Das ist die erste Möglichkeit, aus diesem Bardo-Zustand, also aus diesem Wiedergeburtszustand oder aus diesem Wiedergeburtsprozess auszusteigen. Wenn ihr es hier schafft, eins zu sein, dann ist der Prozess abgebrochen. Dann gibt es für euch keine Wiedergeburt mehr in Samsara. Das ist die Idee. Das Problem besteht darin, dass wir natürlich auch im Alltag die Möglichkeit haben, diese Erfahrung zu machen. Nur wir wissen, dass es sehr schwierig ist, diese Erfahrung im Alltag zu halten. Und das gleiche Problem haben wir im Todesprozess natürlich genauso. Das heißt, es ist wahrscheinlich für uns nicht sehr realistisch, dass wir da wirklich das nutzen können. Weiß ich nicht. Kommt auf, hängt an euch. Jetzt muss ich mal schauen, wie es da weitergeht. Das lassen wir mal einrollen. Mhm. Ich habe also meine gesamte Marketingabteilung da eingesetzt, ja, wie ihr seht. Keine Kosten und Mühe gescheut. So, was steht denn da? Ah, erkennen oder nicht erkennen, das ist die Frage. Ja, das hat schon der Shakespeare gewusst. Okay, dann können wir jetzt weitergehen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage für unser Thema Sterbebegleitung. Ja, was können wir tun in diesem Sterbeprozess? Also was können wir für uns selbst tun, als auch was können wir für jemanden, den wir begleiten in diesem Prozess, tun? Das ist die große Frage. Ne? Erste Strategie. Wenn wir eine gute Praxis haben, ja, dann können wir also eins werden mit dieser Grundlichtheit. So. Das heißt, für Leute, die also wirklich gut praktizieren, heißt es in den Texten, die brauchen keine zusätzliche Begleitung. Die wissen, was in dem Sterbeprozess passiert. Die ruhen einfach in ihrer Natur des Geistes und warten sozusagen auf das Erscheinen. Also bleiben in diesem Prozess, wissen, dass dann alle Negativitäten von ihnen abfallen und in dem Augenblick die Licht, also die Grundlichtheit erscheint und werden dann eins mit dieser Lichtheit. Das ist die Idee für sehr fortgeschrittene Praktizierende. Okay, das sind wir jetzt nicht, wahrscheinlich. Aber wir haben zumindest eine Idee. Was gibt's noch? Die zweite Möglichkeit, was wir machen können, ist, und das ist für mittelgute Praktizierende gedacht, und das ist die Technik, die auch Soka Rinpoche vorschlägt. Diese Technik nennt sich Poa. Und Poa ist ein tibetischer Begriff und heißt das Herausschleudern unseres Bewusstseins. Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Ich beschreibe mal die klassische, bisschen zumindest, und dann die Variante, die Soka Rinpoche essentielles Poa genannt hat. Und das, was man dann auch mit jedem anderen üben kann, beziehungsweise man selbst üben kann. Die klassische Variante ist die, dass es also hier ein System von Kanälen gibt. Ja, also es gibt so einen Hauptkanal, der geht so senkrecht durch und dann gibt es zwei Nebenkanäle. Und auf diesem Hauptkanal kann man sich sein Bewusstsein in Form von so einer Kugel oder einer Silbe vorstellen und man kann dann sich vorstellen, wie dieses eigene Bewusstsein diesen Kanal hochwandert und durch die Fontanelle das Bewusstsein den Körper verlässt, deswegen herausschleudern. Man schleudert sein eigenes Bewusstsein heraus, tschak, und dann fliegt es und dann stellt man sich einen Buddha-Bereich vor und der Buddha-Bereich, der regelmäßig, also in den Power-Übungen vorgestellt wird, ist der Buddha-Bereich des Amitabha-Buddha, der ist rot. Also der Buddha ist rot und sein Bereich ist so eine Art Paradies. Und der Vorteil dort ist, oder die Idee dort ist, dass man total gut an der eigenen Befreiung arbeiten kann. Das ist sozusagen das Konzept, was dahinter steckt. Ja, also man schleudert sein Bewusstsein rüber in den Amitabha-Buddha-Bereich, wird eins mit dem Amitabha-Buddha und wird dann dort wiedergeboren. Das ist die Theorie. Es wird in den Texten jetzt beschrieben, dass man diese Technik nur dann anwenden darf, wenn man sozusagen also im Sterben ist und an diesem Punkt, kommen wir jetzt nicht mehr hin, aber also wo sich alles schon aufgelöst hat. Ja? Weil wenn man das also jetzt vorher macht, wird gesagt, dann kann das sozusagen so ein gezielter Suizid werden. So steht das in den Texten. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass auf Retreats, also es gibt eigene Poa-Retreats, ja, wo man also 7 Tage, den ganzen Tag diese Übung macht. Und da habe ich nicht gesehen, also ich war auf 2 Retreats, da habe ich nicht gesehen, dass irgendjemand tot umgefallen ist. Es gibt, und ich kann das nur so wiedergeben, wie das in den Texten steht, es gibt eine, wie sagt man also, es gibt ein Merkmal, dass diese Übung erfolgreich war. Und zwar soll sich dann die Fontanelle da oben öffnen und man soll ein Stück Gras hineinstecken können. Und in manchen Büchern liest man von Praktizierenden, die dann wirklich dort ein Stück Gras reingesteckt haben und das ist dann mehrere Tage dann drin stecken geblieben. Kann ich nur so wiedergeben. Klingt für mich merkwürdig, aber okay. Das ist die Grundübung für also mittelmäßige Praktizierende. Die Idee ist natürlich die, im jetzigen Leben schon das zu praktizieren, damit man es zum Zeitpunkt des Sterbens parat hat, damit man weiß, wie es geht. Das ist die Idee. Soghal Rinpoche hat das jetzt ein bisschen geändert. Er hat 2 Varianten. Die eine Variante ist, man stellt sich diesen Buddha Amitabha als einfach etwas Heiliges vor. So, das kann also Jesus Christus sein, das kann Gott sein, das kann die Maria sein. Das kann die Natur sein, das kann irgendein Licht, ein helles sein, also halt irgendetwas, was für die Person etwas Heiliges ist. Und dann stellt man sich vor, und das hatten wir schon bei der Vajrasattva-Übung kennengelernt, diese Struktur, dass man dann also dieses Heilige bittet, dass es einen unterstützt, dass es einem hilft. Und dieses Heilige ist dann so freundlich und schickt dann diese Hilfe, dieses Wohlwollen in Form von hellem Licht aus und dann stellt man sich vor, dass man mit diesem Heiligen eins wird, also verschmilzt. Ja, dann haben wir im Prinzip diese Idee wieder drin, über den Trick mit einer Visualisation. Und es wird ja jetzt sozusagen immer wieder auch diskutiert, also warum war das Buch von Soghal Rinpoche so erfolgreich? Es war nicht deswegen erfolgreich, weil es jetzt im Westen total der Boom von tibetisch-buddhistischen Praktizierenden entstanden ist. Nein, also für die Hospizbewegung war es wohl deswegen so erfolgreich, weil es strukturelle Übungen angeboten hat, wo man mit dem Sterbenden etwas tun konnte, wo man ihm sozusagen die Angst vor dem Sterben nehmen konnte. wo man ihn in einen entspannten, wo man eine Übung hat, wo man ihn oder mit Hilfe derer man ihn in einen entspannten Zustand hineinbringen konnte. Und das macht natürlich für jeden, der in einem Hospiz arbeitet, Sinn, dass man die Ängste des Sterbenden auflösen kann und auflöst und dass man eine Übung hat, wo einfach der Sterbende entspannt sterben kann. Und das war wahrscheinlich das Erfolgskriterium, dass diese Übungen in der Hospizszene total der Renner sind. Ja. Und dann Plan C ist, wenn die Person also im Leben nicht spirituell praktiziert hat, dann gibt es die dritte Variante. Und die dritte Variante ist das Bardo Tödol. Das heißt, ein Lehrer liest während des Sterbeprozesses diesen Ritualtext vor. Und der Ritualtext ist nichts anderes als eine Erinnerung an die sterbende Person, dass alle Phänomene, die du während des Sterbeprozesses wahrnimmst, dass das alles Phänomene sind, die deine eigene Geistesprojektion sind. Also, und da sind wir wieder bei dem Eingangszitat, dass unser Bewusstsein wie die Show eines Magiers ist. Und das wird hier in unterschiedlichen Formulierungen dem Sterbenden immer wieder bewusst gemacht. Und man geht davon aus, dass in diesem Prozess der Sterbende das sehr wohl hören kann oder sein Bewusstsein das hören kann. Und weil es halt durch die ganzen Erlebnisse, die in diesem Sterbenprozess auftauchen, so verwirrt ist, dass es also eine Art Hilfe von außen ist, dem Sterbenden in diesen verwirrenden inneren Prozessen zu helfen, zu klären, dass alle Erfahrungen, die der Sterbende macht, nichts anderes sind als die Projektion des eigenen Bewusstseins. So, und ich glaube, ja. Vielleicht bleiben wir da bis heute da stehen. Ich glaube, das ist